Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify Your Life, das erste Mindset-Workbook, das Achtsamkeit, Mental Health und Rock'n'Roll vereint.
Wir sind Jana Solveig und Uwe Lerch, das Powerpaar hinter diesem Buch. Für mehr Tiefe und Sinn in lauten Zeiten.
Fühlst du dich ständig erschöpft und sehnst dich nach Klarheit, innerer Ruhe und Selbstwirksamkeit?
Mit dem Spirit des Rock'n'Roll zeigen wir dir, wie du deinen inneren Verstärker wieder auf die 11 drehst. Klar, fokussiert und lebendig.
Amplify Your Life. Jetzt mehr erfahren und vorbestellen auf www.amplifyyourlife.de. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Und für alle, die neu dabei sind, in dieser Staffel berichte ich euch über meinen Start in das Musikbusiness, wie ich als Mitbegründer des Rockhard-Magazins live dabei war, als vor 40 Jahren inspiriert vor allem durch die ganzen Bands aus England auch die deutsche Heavy-Metal-Szene vor meinen eigenen Augen urplötzlich explodiert ist. Waren es vorher die Gruppen der New Wave of British Heavy Metal, so passierte mit der Veröffentlichung des Albums Breaker von Accept der eigentliche Urknall der Teutonic Revolution im Sommer 1981. Kommt mit mir auf eine außergewöhnliche Zeitreise, wenn wir die Geschichte des Heavy Metal Made in Germany erforschen und auf die wichtigsten Musiker, Macher und Alben zurückblicken. Ich genieße die Musik aus dieser Zeit übrigens bevorzugt über meine Regallautsprecher Classic 3 von Audiophysik. Diese handgefertigten Boxen kommen aus Deutschland, genauer gesagt aus einer Manufaktur aus dem Sauerland. Damit wird Musikgeschichte zum Leben erweckt und physisch greifbar gemacht. Ihr findet einen Link für weitere Infos in den Shownotes. In der letzten Episode habe ich euch erzählt, wie mein Weg zum Hardrock- und Heavy-Metal-Fan vor über 40 Jahren begonnen hat. Auch mein langjähriger Kumpel Alex Gernan konnte davon ein hartes Lied singen. Er war es auch, der uns Dorm und der Jungs motivierte, ein eigenes Fanheft über unsere Musik zu starten, aber alles der Reihe nach. Fangen wir heute nochmal mit Alex an, dessen Start in seine journalistische Karriere im September 82 mit einer handgeschriebenen Liste von immerhin 200 Metal-Bands begann. Er verschickte diese Aufstellung per Post als kopierte Version an Brieffreunde aus aller Welt, die er über Kleinanzeigen in Musikermagazinen fand. Durch die große Resonanz kam er auf die Idee, sein eigenes Fanzine namens Shockpower zu starten. Die Chronologie der Ereignisse lassen wir ihn aber selbst erzählen.
Nach dieser Heavy-Metal-Liste hatte ich dann, also im Anfang 1983, die Idee, Mensch, wir könnten doch einfach ein eigenes Magazin machen für Heavy-Metal. Ja? Und ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, Frank Meinl, der auch eben diese Platten hatte, ja, der hatte zum Beispiel Tigers of Pantang, ja, der hatte Angel Witch, ja, der hatte Raven auch, ja, der hatte Diamond Head, ja. Also da hast du schon gemerkt, ja, das ist abseits der großen bekannten Bands, ja, kannte der sich da also auch aus, ja. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen es zusammen. Und ich hatte dann die Idee zu dem Namen Shockpower. Das war natürlich inspiriert von der Gruppe Trance, die aus unserer Gegend war. Ja, die hatte auf dem Power Infusion Album dann den Titel Shock Power, der uns sehr gut gefallen hat. Den haben wir als Namen gewählt. Und das Logo habe ich dann auch entworfen. Ja, und das war ja so, oben stand Shock, unten stand Power. Und in der Mitte das W war eine Flying V-Gitarre. Ne? das war ja damals die Gitarre schlechthin. Michael Schenker hat sie gespielt, Accept haben sie gespielt, K.K. Downing hat sie gespielt. K.K. Downing, wirst du gleich was dazu sagen? und dann gab es noch von Triumph das Album Allied Forces. Da war auch eine Flying V vorne drauf und so entstand unser Logo. Und die erste Ausgabe kam raus nach dem Artshock-Tag im Juni 83, also Anfang Juli 83.
Das ist ja echt Wahnsinn. Da waren ja jetzt auch ein paar Sachen dabei, die ich gar nicht wusste, so im Detail, obwohl wir uns ja wirklich viele Jahre kennen. Ich kann mich noch erinnern, dass diese Brieffreundschaften am Anfang so waren, dass Frank Meinl und ich glaube auch über diese Anzeige in Kontakt standen und du ja mit Holger Stratmann am Anfang Brieffreund warst. Und wir haben gegenseitig Kassetten getauscht, telefoniert haben wir, glaube ich, noch gar nicht zu der Zeit. Das war ja auch eher ungewöhnlich. Wir hatten, glaube ich, beide noch kein Telefon im eigenen Kinderzimmer und haben dann quasi, ja, ich sag mal, monatsweise frische Ware hin und her geschickt. Da war dann das eine andere Live-Tapechen schon dabei, das man irgendwo her hatte. Und ich kann mich noch wie heute daran erinnern, dass ich im Sommer 83 mit meinen Eltern im Urlaub war und nicht, wie wir das vorher gefühlt 15 Jahre gemacht haben, jedes Jahr in Italien am Strand gelegen haben, sondern in diesem Jahr musste mein Vater eine Kur machen, hatte vorher eine kleine Erkrankung und mein Vater musste eine Kur machen, die wurde auch damals von der Krankenkasse übernommen und wir waren damals am Tegernsee. Ich zum ersten Mal in Bayern Sommerurlaub gemacht, das kannte ich gar nicht. Es war so ein typisches Kurhotel mit vorwiegend älteren Leuten. Ich war der einzige jüngere Gast dort. Ich war damals 16, 17, 18, 18 war ich, genau, muss mal kurz durchrechnen und habe mich da auch ziemlich gelangweilt. Da waren also außer ein paar jüngeren Kellnerinnen niemand in meinem Alter da und ich kann mich noch erinnern, wie einer von euch mir quasi, um mir die Zeit in diesem Hotel zu versüßen, ein Paket geschickt hat mit ein paar Kassetten. Damals hatte man ja noch einen Walkman, eine Hörmöglichkeit und da war das erste Heft drin und ich konnte es gar nicht fassen, dass ich da quasi im Urlaub auf der Liege saß, während ich auf den Tegernsee blickte, um das erste Shock Power in der Hand zu halten und habe das natürlich verschlungen mit ähnlicher Begeisterung, wie ich ja vorher auch das Heavy Metal Special gelesen habe und ich weiß noch, dass ich damals auf mein Hotelzimmer gegangen bin und habe, das hat ja damals alles noch extra gekostet, den Holger angerufen zu Hause, um zu sagen, hast du das auch gekriegt? Und Holger hatte auch quasi parallel von einem von euch das erste Shock Power bekommen und da haben wir im Urlaub, während ich im Urlaub war, Holger saß zu Hause, beschlossen, jetzt machen wir auch so ein Heft und das war im Grunde genommen, ohne euch hätten wir vielleicht das Rockart zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gemacht. Insofern, danke nochmal für die Inspiration.
Unglaublich. Und dann ist ja quasi, also bei uns war es dann so, ich war ja immer noch Bravo-Leser. Es gab ja nichts, ne? Da war kein Metal Hammer, ja. Da, irgendwann gab es mal natürlich das Artshock irgendwie, das gab es aber auch nicht überall, ja. Und ich habe dann irgendwann mal aus Bravo so Bilder ausgeschnitten, ja. Also Ozzy, Angus Young, Lemmy, Rob Halford, ja. Und habe da so eine Collage gemacht und drüber stand Shock Power Metal Magazine. Und selbst der Begriff Fanzine war damals noch nicht so begläufig. Ne? Und das habe ich dann kopiert und deshalb habe ich gedacht, das könnte unser erstes Titelbild sein. Da sind alle unsere Heroes drauf. Ja? Ich meine, von Raven oder von Tank gab es damals nirgendwo Fotos, ja, außer vielleicht auf der Platte. Ne? Von daher waren also nur die Stars aus der Bravo quasi vorne drauf, die Großen. Ne? Dann haben wir diskutiert und da sage ich, Mensch, aber wir haben ja diese Fotorechte gar nicht. Wenn die Bravo jetzt irgendwo unser Heft entdeckt und sieht, dass wir da Bilder ausgeschnitten haben, die verklagen uns bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Unglaublich, das können wir nicht machen, das dürfen wir nicht. Ja? Und da meinte Frank, ja, stimmt wahrscheinlich. Ja. Und so haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen das Titelbild, machen ein großes Shockpower-Logo und haben dann drunter quasi per Hand die Namen geschrieben der Acts, die da drin waren. Ja, da war dann Raven dabei, da war Accept, da war Venom dabei, ja, da war ein Belgien Heavy Metal Special dabei, ja, LP-Reviews und so weiter. Und also auch im Heftinneren sind nicht so viele Bilder drin. Wir waren beim Artshock-Tag, ja, wo wir uns ja getroffen haben in Den Bosch und da haben wir Raven getroffen, da haben wir Venom getroffen und da haben wir Bilder gemacht davon. Auch dann haben wir ein Interview gemacht, ich glaube mit Trance oder so auch, ja, als Namengeber und mit Udo Dirkschneider und so weiter, ja, und das war dann quasi die erste Ausgabe, die wurde kopiert, einseitig kopiert, ja, das waren glaube ich 25 Seiten. Dann, ich erinnere mich noch, Wahnsinn, jeder Vater quasi, also Franks Vater, mein Vater, hat die Seiten kopiert. Wir haben denen immer so ein, zwei Seiten mitgegeben und dann haben wir da kopierte Blätter bekommen und haben uns dann bei einem Kumpel getroffen und haben auf die Treppenstufen unten Seite 1, dann nächste Seite 2, 3 bis Seite 25 ging es dann wieder runter und haben jedes einzelne Heft quasi so zusammengesucht, ja, und zusammengetackert irgendwie.
Weißt du noch, wie hoch die erste Auflage war?
Ich glaube, 250 Dinge haben wir gemacht.
Wow,
ja.
Wow.
Ja, ja. Ne? Und dann haben wir ja im Musiker-News immer noch diese Anzeige gemacht, Shock Power, neues Heavy-Metal-Magazin für, was weiß ich, 3,50 Mark inklusive Rückporto, ja. Und plötzlich kamen Briefe mit zu mir nach Hause mit Briefmarken und mit Geld drin, zum Teil Münzen, manchmal Scheine, ja, also 5-Mark-Schein. Und den haben wir, dann habe ich also die Hefte in Umschläge rein und bin mit dem Mofa zur Post gefahren und habe dort quasi die Dinger verschickt und habe dann irgendwann die erste Kerrang-Ausgabe auch in der Hand gehalten und habe dann auch im Kerrang eine Anzeige geschaltet. Shock Power, German Heavy Metal Magazine is looking for new bands all around the world. Please send photo, bio and demo tape too. Ja? Und plötzlich wurde es immer mehr. Ja? Und ich kam von der Schule nach Hause und meine Mutter sagt, Alex, der Briefträger ist ausgeflippt. Der muss jetzt schon eine extra Wanne auf sein Fahrrad packen, ja, für deine Post, ja, weil da waren plötzlich Demo-Tapes aus aller Welt, ja, das ging bis Hawaii, San Francisco, ja, New York, aus England, aus Holland, ja, überall kamen plötzlich kleine Pakete mit Demos, da war Overkill aus New Jersey dabei, ja, da war natürlich Hellhammer aus Nürnsdorf in der Schweiz dabei, ja, da war Sabotage dabei, ja, da war Voivod dabei, also alles Bands Exodus, die es heute noch gibt, natürlich, ja, und es war für mich wie Weihnachten. Ich kam nach der Schule nach Hause und mein Schreibtisch, ja, wo ich die Hausaufgaben sonst machte, ja, der bog sich unter der Post und ja, das war super spannend.
Ja, ihr wart ja tatsächlich schon zu Beginn ein paar Schritte voraus. Wir haben damals mit der ersten Rockhard-Ausgabe im lokalen Copyshop 50 Hefte gemacht, die wir dort im Dortmunder Plattenladen auslegen durften, die dann tatsächlich auch wir haben die freitags hingebracht und montags sind wir nochmal hingegangen zu gucken, sind da noch welche übrig. Natürlich waren wir samstags auch schon da und haben dann voller Stolz gesehen, wie Leute, die dann live vor unseren Augen gekauft haben.
Wow.
Montag sind wir dann wieder hingegangen und dann waren von den 50 Heften nur noch ganz wenige übrig. Das hatte uns dann tatsächlich auch völlig überrascht. Dortmund war ohnehin eine etwas größere Metal-Community, sicherlich als Lampertheim, das Ruhrgebiet ohnehin ja immer sehr stark gewesen, was diese Art von Musik anging. Und
ja,
am Dienstag klingelte es bei mir an der Tür und da war auch der Postbote da und brachte mir einen quadratischen großen Umschlag mit einer Schallplatte drin und ich konnte es überhaupt nicht glauben.
Ja.
Bislang hatten wir uns ja die Schallplatten immer selber gekauft vom Taschengeld. Waren ja immer so, wenn man Glück hatte, waren es 9,90 Mark, wenn es eine Aktion war und ansonsten ging es ja schon teilweise bis 20 Mark. Die Importschallplatten ja noch teurer teilweise aus den USA oder aus Japan, die wir uns ja auch gekauft haben und dann gab es zum ersten Mal eine Schallplatte umsonst und ich weiß noch wie heute, da war ein Brief dabei, damals von Boggy Kopeck, den wir ja auch langjährig gut kennen. Er war ja viele Jahre Manager von vielen, vielen deutschen Bands, Rakar Promotion. Und er hat damals mir ein Album von der Gruppe Faithful Breath geschickt, die ja so ein bisschen aus meiner Ecke kam, aus Hagen, Witten, die Ecke, also quasi etwas südlich von Dortmund. Und Faithful Breath waren ja im Grunde genommen zumindest optisch schon ein bisschen die Vorreiter vom Viking Metal, weil sie ja damals so Wikinger-Kostüme anhatten auf der Bühne und haben ja immer so ein Thema verkörpert. Und da weiß ich noch ganz genau, dass ich einen Brief dabei hatte, sinngemäß, lieber Uwe, herzlichen Glückwunsch zu diesem Magazin. Ich habe es gekauft in Dortmund an dem Samstag und bin ganz begeistert und anbei hier unser neues Album und wir würden uns freuen, falls ihr nochmal eine Ausgabe macht, wenn ihr darüber berichten könntet. Und das hat mich total stolz gemacht, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben abseits von Geburtstag und Weihnachten mal eine Schallplatte umsonst bekommen hatte. Und das war so für uns auch so ein bisschen die Initialzündung zu sagen, da müssen wir irgendwie weitermachen. Und das haben wir ja letztendlich auch gemacht. We'll be right back.
Das Shock Power war gestartet und auch bei uns in Dortmund brodelte es im Untergrund. Mein Schulfreund Holger Stratmann und ich hatten Blut geleckt und wollten, eigentlich eher aus Spaß, unseren Metal-Kumpels aus Südhessen zeigen, dass wir es vielleicht noch ein bisschen besser konnten. Wie wir das anstellten, was genau passierte und warum die Nähe zur holländischen Grenze eine nicht unwichtige Rolle spielt, das erfahrt ihr in der nächsten Episode von The Block of Rock. Die wichtigsten Songs dieser Epoche findet ihr auch auf meiner Teutonic Revolution Playlist. Die gibt es auf Spotify. Ich hinterlasse euch einen Link in den Shownotes. Das ist die Beschreibung auf dem Portal, über die ihr dies gerade hört. The Block of Rock gibt es jeden Freitag zum Feierabendbier. Kostenlos und laut. Ihr findet mich unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer, Audio Now und ab sofort auch auf radiobob.de und in der MyBob App. Und wer sich nicht entscheiden kann, der findet alle Links auf einen Blick auf theblockofrock.com, wo ihr auch den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Alles klar? Dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dahin, keep on rocking!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.